Ja, ich möchte euch einen Gedanken weitergeben und letztendlich für heute an einem einzigen Bibelvers euch etwas zeigen und euch ermutigen. Und ein Stück weit hat das auch damit zu tun, was wir jetzt in dem letzten Lied auch gesungen haben, dass Gott Licht ist. Gott möchte, dass wir durch ihn, durch den Kontakt mit ihm zum Licht werden und dass sich das dadurch auch in der Welt ausbreitet. Und er hat uns auch einige Instrumente an die Hand gegeben, damit wir sein Licht auch auf der Erde weiter verbreiten können. Heute Morgen im Gebet vor dem Gottesdienst hatten wir so ein Bild von einer Wolke. Und das trifft ja oftmals, das zeigt zum einen, irgendwie weist das hin auf das Licht, dass Gott Licht ist. Und es auf der anderen Seite aber unseren Alltag ein ganzes Stück auch definiert, dass wir vor diesem Licht, also das Licht war so ein Bild von der Sonne da und die Sonne ist ja der Inbegriff von Licht. Wenn es die nicht gäbe, wäre es ja jetzt, auch wenn die Sonne in dem Sinne nicht mit Sonnenstrahlen scheint, ist sie ja aufgegangen, sie scheint, es ist hell geworden, irgendwo ist Licht da. Und oftmals nehmen wir doch mehr die Wolken wahr, und sehen das Licht nur trübe und nur teilweise. Und da kam ein anderer Eindruck, dass das Wort Gottes aber sagt, dass Blinde sehen werden. Dort, wo Dunkelheit ist, Blindheit ist, wird Gott dafür sorgen, dass wir sehen können. Und ein anderer Eindruck war auch, dass wir, wenn wir es empfinden, dass es dunkel um uns herum ist, dass wir nicht immer nur auf uns schauen sollen. Ich glaube, manchmal stehen wir in Situationen, da schauen wir nur auf uns. Und dann empfinden wir das noch stärker, dass eigentlich alles dunkel ist. Und da macht es auch viel Sinn und das kommt auch ein Stück in dem, was ich so auf dem Herzen habe, wieder, dass es auch vom Wort Gottes her und den Instrumenten, die Gott uns so an die Hand gegeben hat, um Licht zu werden, dass es auch ein Bestandteil ist, dass wir nicht nur auf uns selbst schauen sollen. Und ein Versprechen haben wir uns erinnert heute Morgen in der Gebetszeit, ein Versprechen Gottes aus den alten Prophetenzeiten, dass einem Volk, das im Dunkel wandelt oder im Dunkeln steht, so ein Prophetenausspruch, so eine Prophetie, dass es ein helles Licht sehen wird. Und dieses helle Licht ist Jesus. Und das haben wir heute in einer wunderbaren Art und Weise anbeten können und gesehen haben, ja Jesus, du mit deinem Verhalten, mit deiner Art, du bist das Licht und wir sollen dir ähnlich werden und wir sehen dich als das helle Licht und weil wir dich sehen, können wir eben auch Licht sein. Und nun komme ich zu dem, was mir auf dem Herzen ist und was ich ein klein wenig auch anknüpfen möchte an das letzte Wochenende, wo wir ja uns Zeit genommen haben zum Fasten und zum Beten und wo der Axel auch letztes Wochenende noch gesagt hat, es gibt doch irgendwie etwas, wo wir zulegen können und wo er sagt, kommt, es gibt da Dinge, lernt beten und nutzt das noch ein Stück besser, werdet stärker im Gebet, wobei ich absolut froh bin und sehr dankbar bin, dass wir als Gemeinde es auf dem Herzen haben zu beten. Also das glaube ich, dass wir da, dass viele Leute von uns da Zeit hinein verwenden und dass das auch wirklich etwas ist, wo Gott sagt, genau das ist das Mittel, wo ich euch meinen Willen kundtun werde und euch den Auftrag kundtun werde übers Gebet. Aber trotzdem gibt es da einiges zu lernen, damit wir noch besser Licht sein können. Und ich möchte auf einen Vers eingehen aus dem 1. Timotheus 2, Vers 1. Den möchte ich heute mal schauen, dass wir den heute durchgehen. Und an dem Vers möchte ich euch einiges zeigen. Und dort lesen wir, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe. In diesem Brief von Paulus an den Timotheus, der ja im Prinzip von Paulus Instruktionen bekommt und sagt, pass auf, du bist jetzt vor Ort, ich habe da so einige Sachen, die du in den Gemeinden noch richtig stellen musst, da waren ja diese ganzen Geschichten Richtung Ältesten einsetzen, einige Sachen in Ordnung bringen und da sagt er eben unter anderem diese Anweisung. Und eine andere Übersetzung sagt, formuliert das so: Zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet auf. Zuallererst betet. Das nehme ich mal hier erst einmal als Thema. Betet. Erst einmal ohne Kommentar. Reine Aufforderung an die Gemeinde. Zuerst fordere ich die Gemeinde zum Gebet auf. Und dann sehen wir erstaunlicherweise, dass wir ja eigentlich sagen könnten, von unserer Grammatik her würde es ja reichen. Ich ermahne nun die Gemeinde zum Gebet. Und irgendwie heißt das ja, also wir sollen mit Gott reden, wir sollen vielleicht irgendwie für Leute beten oder auch für uns. Und das Wort Gottes lässt uns hier nicht im Unklaren und gibt uns hier einen sehr interessanten und umfangreichen Einblick in Gottes Willen, in Gottes Art. Und so sagt er hier, betet mit, schreibe ich mal hier, Doppelpunkt. Wir erfahren hier in diesem Vers vier verschiedene Sachen. Und offensichtlicherweise, da wir das ja wissen, dass die Bibel kein einziges Wort umsonst schreibt und die Bibel auch nicht alles irgendwie nur als Prosa sieht, sondern alles einen gewissen Sinn und Inhalt hat, sollten wir uns das mal anschauen. Das erste ist, ich hatte vorhin Schlachter vorgelesen, aus der Schlachterübersetzung, vor allen Dingen, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitten. Und wer die Elberfelder hat, wird hier das Wort flehen finden. Also, betet mit, ich nehme mal hier das aus der Elberfelder, flehen. Schreibe ich erstmal nur hin, ich werde euch dann einiges noch erklären, wo ich darauf gekommen bin, was Gott meint. Das zweite, betet mit Gebete. Das dritte, Fürbitte. Und der letzte Punkt, was Paulus auffordert, was in der Gemeinde sein soll, Danksagung. Also seht ihr hier schon alleine an der Formulierung, dass es offensichtlicherweise nicht nur einfach, na macht mal hin, betet mal und ihr eure Zeit anderswo sinnlos vergeudet, dann betet lieber, sondern eure Gebete, unsere Gebete sollen einen ganz speziellen Inhalt, einen ganz bestimmten roten Faden und ganz bestimmte Dinge weist uns der Heilige Geist durch sein Wort darauf hin, was wir denn, wie er sich denn das vorstellt. Ich habe da mal ein Stück mehr geforscht, weil ja wir wissen, dass die Bibel ja von Anfang an nicht in der deutschen Sprache vorgelegen hat, sondern in der hebräischen und der griechischen und teilweise im aramäischen ein bisschen. Und die griechische Sprache, in der in meisten Fällen ja die größten Teile des Neuen Testaments im Griechisch verfasst sind, zeigt uns da einige tiefere Bedeutungen dieser Worte. Und darauf will ich jetzt mal eingehen. Was meint das Wort Gottes mit dem Flehen und oder Bitten, also was in manchen Bibelübersetzungen mit Bitten oder anders mit Flehen übersetzt ist. Und das ist eine sehr wichtige Geschichte, weil es ist wörtlich übersetzt, heißt das eigentlich, den Herrn suchen hinsichtlich seines Willens. Also Paulus ermahnt die Gemeinde, betet. Und dann sagt er, pass auf, das macht ihr folgendermaßen. Folgendermaßen geht das vor sich, damit ihr nicht irgendwie Luftschläge macht, damit ihr nicht irgendwie in der Luft rumfuchtelt. Paulus sagt doch mal irgendwo, dass er also nicht sinnlos in die Luft boxt mit seinen Gebeten, sondern dass er zielgerichtet ganz genau weiß, was er betet und was er damit auch erreichen will. Und er sagt, damit nichts schief geht, mir das wirklich in dem Willen Gottes ist, steht zuallererst, fleht, zuallererst sucht, Gott sucht den Herrn hinsichtlich seines Willens. Das heißt, der Ausgangspunkt, es ist eine Not. Es gibt irgendwo eine Not, ein Anliegen, ein berechtigtes Gebetsanliegen, wo wir sagen, mit unserer Menschenkraft habe ich keine Ahnung, ich habe keine Idee, wie wir das lösen können. Und das sagt, wenn ihr ein Problem habt, eine Not habt, dann fragt zuerst, ersucht mich, kommt zu mir wegen dieser Not und bittet mich darum, dass ich euch meine Gedanken zeige zu diesem Problem und dass ihr als allererstes, das Erste, was im Gebet stattfindet, bekommt heraus, wie ich über diese Sache denke. Wir suchen also zuallererst den Herrn und flehen ihn an, bitten ihn, er möge uns seine Gedanken dazu offenbaren. Und ich glaube, dass wir das nicht nur rein an diesem Wort oder an dieser tieferen Übersetzung aus dem Griechischen herleiten können, sagen, ja, das ist, also da muss man ja ganz schön viel wissen, da muss man ja wissen, was das Wort im Griechischen bedeutet und dass das im Urtext eigentlich bedeutet, eine höhere Autorität zu ersuchen, also in dem Wissen, da gibt es jemand, der hat mehr Ahnung und mehr Autorität wie ich und den frage ich zuallererst, wie denkst du über diese Sache? Wenn man allein nur diesen Vers nimmt, also ich muss ehrlich zugeben, also dieser Vers hat mir dieses biblische Grundprinzip nicht gleich offenbart, weil ich auch nicht so fit bin in diesen ganzen Sprachen. Aber wenn wir ehrlich und offen das Wort Gottes lesen, können wir das an anderen Stellen auch noch ablesen und auch erkennen. Wir hatten heute mehrfach schon, da habe ich mich sehr gefreut, in unseren Gebetszeiten auch diesen Querverweis auf Jesus, wo er in Gethsemane gebetet hat. Irgendwo kommt das schon im Lobpreis, wo Jesus betet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Jesus hat sich in diesem Moment in seiner Not, in diesem Problem an den Herrn gewandt und hat gesagt, jetzt wird's dicke. Jetzt kommt's drauf an. Es sieht so aus, dass die sich alle gegen mich wenden. Es sieht so aus, dass das für mich so ausgeht, dass die mich hier umbringen. Und da hat er eine Not gehabt und hat sogar völlig menschlich den Herrn erst einmal gefragt, gibt's noch eine andere Lösung? Nur, dass ich mal gefragt habe, könnte noch was anderes vielleicht irgendwie möglich sein? Aber sofort sagt er, aber okay, ich habe gefragt, aber dein Wille geschehe. Nicht mein Wille geschieht, sondern deiner. Und ich glaube, weil das auch so offen und ehrlich, diese Gethsemane-Geschichte in der Bibel steht, ist diese Frage selber, oh Herr, ich will nicht leiden. Gibt es noch eine andere Situation? Herr, ich will nicht nachgeben. Herr, ich will nicht vergeben. Herr, ich will mich nicht anstrengen. Gibt es noch eine andere Lösung? Einmal darfst du fragen. Wenn als nächstes sagt, aber Herr, okay, bei all dem, was ich mir jetzt wünsche, dein Wille geschehe, nicht meine. Also auch Jesus demonstriert uns das ganz deutlich. Wenn wir beten, geht das damit los, sucht mich und fragt erstmal nach meinem Willen, bevor ihr irgendetwas aus eurem Köppel, ich bete oft selber so. Ach Herr, hier habe ich ein Problem, Herr, bitte mach das, bitte mach jenes. Und manchmal braucht es ein Stück, bis ich sage, Herr, und wie denkst denn du drüber? Und ich gebe euch noch einen anderen Querverweis, eine andere Bibelstelle, wo selbst die Jünger sagen, Herr, lern uns doch zu beten. Na, also wenn du jetzt schon sagst, das ist so wichtig, dann lern uns das doch mal zu beten. Und wir kennen diese Stelle aus dem Matthäus-Evangelium, steht aber mit Sicherheit auch noch als Parallelstelle woanders. Und wo er sagt, wenn ihr betet, dann betet unser Vater im Himmel, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille, also dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Reich komme und dein Wille geschehe, also das bekannte Vater unser. Die einzigste Geschichte, die da noch davor gestellt ist, vor dem dein Wille geschehe, ist die Anerkennung Gottes. Und ich glaube, wenn das fehlt, die Anerkennung Gottes, du bist der Herr im Himmel, du bist der Größte, du hast das Sagen, du bist der Gott und wir wollen, dass dein Reich kommt. Deswegen frage ich dich zuallererst nach deinem Willen. Also wenn der Punkt 1, das ist also nicht noch etwas, was möglicherweise hier davor kommt, sondern wenn du an dem Punkt 1 sagst, ich glaube gar nicht, dass Gott im Himmel ist und ich glaube gar nicht, dass er der allmächtige Gott ist, dann wirst du ihn auch nicht fragen um seinen Willen, weil das unlogisch ist. Auch in dieser zweiten Stelle im Neuen Testament sehen wir ganz deutlich und ganz schnell, dass Jesus sagt, das allererste ist, bemüht euch herauszubekommen, was ist der Wille Gottes. Also, ich mache diesen Unterpunkt nochmal neu und schreibe den mal mit anderen Worten hin. Betet und eigentlich hätte man hier erstens hinschreiben müssen. Punkt 1, schreibe ich mal hier in das Dreieck, Punkt 1, findet Gottes Willen heraus. Also, das verbirgt sich hier ganz klar hinter diesem Punkt. Das erste, wir suchen Gott bezüglich seines Willens. Und ich möchte euch da auch, ich mache das mal ein bisschen ausführlicher, ich erzähle die Geschichten, wenn wir jetzt zeitlich irgendwie nicht reinkommen, dann machen wir halt nächsten Sonntag weiter. Aber ich denke, es ist wichtig, dass es über unserem Kopf auch ins Herz geht, wo wir sagen, ja, das ist, es macht Sinn. Wir sollten doch in Zacken mehr zuerst mal fragen, Herr, wie denkst du drüber? Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die passiert ist, nicht bei uns, und dann fiel mir heute im Lobpreis noch eine Geschichte ein, die werde ich erzählen, die meisten von uns miterlebt haben, wo uns das passiert ist. Also eine Geschichte, die ich erzählen möchte, ist zu dem Thema Flehen und zu dem Thema zuallererst, gucken wir, Herr, wie siehst denn du das? Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Gemeindeleitung, die in einer Stadt bekannt war als eine charismatische, vorwärtsdrängende Gemeinde, die bekannt war, dass sie im Gebet stark ist. Und eine andere Schwester, die dort nicht in dieser Gemeinde war, aber in diesem Ort gewohnt hat, in dieser Stadt gewohnt hat, die vom Herrn einen Auftrag erhalten hat, sich um Bedürftige zu kümmern, soziale schwache Schichten. Die hat das im Gebet erfahren, war eine sehr fromme Frau und hat aus diesem Grund das Ding quasi auch mit Taten untermauert und zieht in diesen entsprechenden Stadtteil. Dort, wo die Leute alle wohnen, sozial schwache Schichten, und sagen, ich will hier wohnen unter den Leuten, weil Gott mir einen Auftrag gegeben hat, hier etwas zu tun. Bis dato total sauber gut. Diese Frau wird auf eine unerklärliche Weise krank und depressiv und also es geht bis hin zu Selbstmordgedanken. Die kommt auf die Idee, dass es in dieser Stadt eine Gemeinde gibt, geisterfüllte Leitung, und weiß, dass die Gebet anbietet und macht und wendet sich an diese Leute und sagt, könnten Sie für mich beten? Ich habe hier ein Riesenproblem, ich bin lebensmüde, ich will nicht mehr, ich weiß nicht, was das ist, ich war so überzeugt, Gott hat mich hierher gestellt, ich war so überzeugt, ich soll das machen und so weiter und so fort. Und diese Leitung, logischerweise ganz klar gesagt, also Krankengebet. Wir als Älteste, ja, wir beten für dich, wir sehen das, dein Leben ist für den Herrn authentisches Leben und das ist ein geistlicher Angriff und wir beten für Heilung, für Gesundheit. Volles Programm, nichts gebracht. Nächstes Register gezogen, das könnte ein geistlicher Kampf sein, das könnte ein Fluch oder eine dämonische Geschichte sein. Die beten und ich glaube, wir hätten uns ähnlich verhalten. Liegt da eine dämonische Geschichte dahinter oder irgendetwas? Und Befreiungsgebet, dämonische Geschichte gemacht und alles, noch so einen kleinen Hinweis gegeben, vielleicht brauchst du immer ein bisschen eine Auszeit, vielleicht hast du ein bisschen viel gemacht und alles. Das Ganze, also nichts Verwerfliches, alles gut, und die nimmt sich auch eine Auszeit, fährt ein paar Wochen zu einer Freundin hin und kommt zurück und freudiger Anruf, ja, es ist echt besser geworden. Es ist echt besser geworden und eure Gebete werden geholfen haben und das wird schon okay sein. Na, was soll es anders sein? Irgendwie, klar, ist es Krankengebet, wenn nicht, dann ist es dämonisch, dann beten wir hier, dann machen wir das. Die ist ein paar Wochen wieder zu Hause und das ganze Ding geht von vorne los. Die wird wieder depressiv, die hat wieder Selbstmordgedanken und wendet sich noch einmal an diese Leitung und sagt, ich muss euch sagen, es ist schwer und nicht. Ja, das Gebet, wo ich bei euch war, mit dem Befreiungsgebet und alles, das war eigentlich gut. Und es hat sich auch ein bisschen was getan, aber die Brüder hatten auch sich dann unterhalten, haben gesagt, es hat sich vielleicht schon was getan. Das war aber jetzt nicht so, wo man sagen könnte, da war echt eine dämonische Geschichte. Und die beten nochmal und einer von denen kriegt einen Eindruck, aber schämt sich fast, das zu sagen. Sag, Freunde, ich habe jetzt gerade irgendwas gehört vom Herrn, wo ich glaube, aber wir kennen das ja auch. Wir sagen es mal, wenn es Erbsensuppe ist, dann lassen wir es hinten runterfallen. Ne? Und dann sagt er, was hast du denn gehört? Und er sagt, ich habe nur ein paar wenige Worte gehört. Wasser, Wasser, es ist das Wasser.
Was?
Ja, ganz dramatisch. Wasser, Wasser, es ist das Wasser. Sagt, das hast du jetzt vom Herrn gehört. Ja, tut mir leid, mehr ist es nicht. Und sagen, ja, okay, ja, vielleicht fehlt ja Wasser des Lebens oder was kann man da geistlich reindeuten und alles. Und urplötzlich kommt einer von den Brüdern auf die Idee, Wasser, Wasser, es ist das Wasser. Sagt er, hast du mal dein Trinkwasser zu Hause untersuchen lassen? Nö. Geh heim, nimm eine Trinkwasserprobe, schaff das ins Amt und gib uns Bescheid. Die macht das, kriegt diesen Labortest und sagt, bleihaltiges Wasser, Lebensmittelvergiftung. Das war die Ursache. Und das, was die Brüder gebetet haben, hochgeistlich, alles okay. Und das war fein. Und das ist nicht verwerflich. Aber dieses Herr, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn deine Meinung? Und Gott sagt, Wasser, Wasser, es ist das Wasser. Und es war der Hinweis auf eine Lebensmittelvergiftung, bleihaltiges Wasser in diesem Vorort, wo die dort gewohnt hat, weil dort eben auch von der ganzen Bausubstanz offensichtlich nur das älteste Zeug der ganzen Stadt noch stand und Betrieb war. Also das ist das zu sagen, es gibt Momente, wo wir sagen, Herr, wie denkst du denn drüber, was ist denn deine Idee? Und ich möchte eine andere Geschichte erzählen, die uns als Gemeinde passiert ist. Und wo ich auch sagen kann, es ist nicht verwerflich und es war in sich gut, aber es war in dem Moment nicht zwingend Gottes Wille. Und die meisten von uns, die hier zur Gemeinde gehören, wissen, dass wir einen ziemlichen Kampf hatten mit dieser Immobilie. Erst als Mieter und später als jetzt dann auch als Besitzer. Und wir hatten hier viele, viele Gebetskämpfe gehabt und haben gesagt, Herr, wenn das dein Wille ist, dann gibst du uns das Gelände. Dann werden alle möglichen Sachen uns nicht zu Fall bringen. Und wir haben ernsthaft gebetet, Herr, was ist dein Wille? Und ich erzähle das einfach nur, weil es einfach so passiert ist und nicht als Vorwurf. Also sollte sich irgendjemand, ich nenne nur keinen Namen, weil ich sage es auch ganz ehrlich, ich habe auch in diese Richtung gedacht und möglicherweise auch in diese Richtung mitgebetet. Also das geht hier überhaupt nicht darum, dass jemand falsche Gebete gebetet hat oder irgendwas. Das ist überhaupt nicht und lasst da euch nicht irgendwie runterziehen. Das ist auch null in Form von Anklage. Bloß einfach so offensichtlich war das, was wir da gebetet haben, nicht Gottes Wille. Und wenn, dann nicht zu dieser Zeit. Und ich beziehe mich mal auf die Vorbesitzer, die es hier gab, und auf den Wohnort, auf das gelbe Haus dort hinten. Ich erinnere mich klar, dass wir gebetet haben, dass die Vorbesitzer sich bekehren sollen, was an sich kein böser Wille ist, was ich mir vielleicht auch gewünscht hätte oder was gut gewesen wäre. Und dann, weiß ich auch, haben wir auch mal gebetet, hat dann lass uns das gelbe Haus da hinten, das Grundstück auch noch mit zufallen. Dann soll das alles halt uns gehören. Und das war von der Sache her nicht schlimm. Und das war okay und wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber offensichtlich war es zu diesem Zeitpunkt, wo wir das alle gemeinsam gedacht haben, das müssen wir beten, war das nicht Gottes Wille. Und Gottes Wille hat er uns dann offenbart, und da können sich auch viele noch dran erinnern, als wir dann im Psalm 37 von Gott gehört haben, haltet still dem Herrn und wartet auf ihn. Erzürnt dich nicht über den, dessen Wege gelingt, also die ganzen Lügereien und das ganze Zeugs, was die so losgelassen haben, und über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn, lass den Grimm, erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet werden, die aber auf den Herrn vertrauen, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Das ist eingetreten. Und das war offensichtlich schon damals Gottes erklärter Wille, dass die Leute hier wegziehen. Und dass wir das Grundstück jetzt mal noch nicht haben. Und das wird auch seinen Grund haben. Und das, ich erzähle das bloß, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es ist keiner Weise, dass man sagt, oh Hilfe, wir beten falsch. Aber es gibt doch einen Aspekt, wo wir sagen, Herr, müssen wir das lernen, deinen Willen rauszubekommen und sagen, Herr, wie denkst du über diese Sache? Lass uns das wissen, damit wir effektiv und gut und richtig beten. Dann kommt das Zweite, was wir genannt bekommen in diesem Vers, wozu uns Paulus ermahnt, dass wir mit allen Gebeten vor seinen Thron treten sollen. Und diese Gebete, diese Sache fasst eigentlich jede Form von Gebet auch zusammen und bezieht aber vor allen Dingen hat einen Inhalt, und dieses ist dieses Ausgießen vor dem Herrn. Wenn man dieses Wort wörtlich übersetzt, ist das ist damit gemeint, dass diese Gebete ein sich ausgießen vor dem Herrn. Seine ganze Not, seine ganzen Anliegen, Schmerzen, Gefühle, was man empfindet, Ängste, Wünsche, Fragen. Das hat was, ich schreibe das erst mal hin, das Zweite, was das Nächste, wenn wir dann sagen, wir sind vielleicht hier an dem Punkt 1 noch nicht richtig weitergekommen, wir sind uns nicht ein Ausgießen vor Gott, dann ist das Nächste, was Gott von uns möchte. Und was in dieser Sache drinsteckt, was in diesem Aspekt drinsteckt und ich dort einfach finde, ist, das hat was mit Beziehung zu tun. Ein sich richtig ausgießen, ein richtig alle Nöte erzählen, richtig mal sich alles von der Seele reden, das machst du nur, wenn du wirklich Vertrauen hast. Du gehst nicht zu jedem x-beliebigen Menschen hin und erzählst dir deine ganzen Nöte, deine Ängste, vielleicht möglicherweise dein Versagen, vielleicht auch deine heimlichen Wünsche, wo vielleicht du Angst hast, dass der, dem du das erzählst, sagst du, du kannst ja irgendwie zacken bescheidener sein oder irgendetwas. Dieses Ausgießen vor Gott, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Nach oder neben, weil manchmal findet man den Punkt 1 auch nicht so schnell und manche Dinge, es ist jetzt auch nicht so 1, 2, 3 und wehe, wenn du 1 nicht hast, dann kannst du mit 2 nicht weitermachen. Aber mir geht es schlicht und ergreifend darum, dass das Wort Gottes sagt, wenn ihr betet, hat das viele Facetten, hat das viele Dinge und eins ist wirklich sich ausgießen vor dem Herrn. Und ich erkenne da dieses Thema, was ich gerade erwähnt habe, Beziehung. Aber was mir jetzt so spontan einfällt, was jetzt hier nicht auf meinem Zettel steht, aber ich denke auch bei diesen Gebeten, bei diesen sich ausgießen vor dem Herrn, ist auch das, was wir im letzten Sonntag auf diesen Zetteln mit hatten, gebt nicht zu früh auf. Diese Ermahnung, die Gott gesagt hat, na, ich habe dir doch gesagt, das geht schlecht oder das brauche ich oder hier ist was oder hier komme ich nicht klar oder hier sind wir noch nicht weitergekommen, wo wir durch die Fasten- und Gebetszeit ganz klar Reden Gottes durch die Auslegung dieses Sprachengebetes da gehört haben, gebt nicht zu schnell auf. Auch das, denke ich, dieses Ausgießen, auch dieser Fokus, Beziehung, alles erzählen, wie es mir eigentlich geht, es braucht manchmal ein bisschen Zeit. Es ist nicht einfach nur, schade, dass du nicht da warst, sondern vielleicht erzählen, ich habe mir Sorgen gemacht, als du nicht da warst, hat das einen Grund gehabt oder irgendwas, mehr erzählen vor Gott, sich ausgießen vor Gott. Das ist also ein weiterer wesentlicher Bestandteil, der auch zeigt, wie viel Beziehung wir zum Herrn haben. Ob du glaubst, ich muss jetzt hier weiterreden oder ob du sagst, na, ich bin mir gar nicht sicher, ob Gott mir zuhört. Und wenn wir an diesem Punkt sind, waren oder dort weitergekommen sind, kommen wir dann auf diesen dritten Punkt. Und dieser dritte Punkt, Fürbitte. Fürbitte meint ein Eintreten vor Gott. Und dort ist ganz stark der Fokus eben auch ein Wegsehen von mir selbst. Ein Wegschauen von meinen eigenen Problemen, von meiner Situation. Auch ein Eintreten für Situationen, die möglicherweise mich persönlich nicht betreffen. Aber weil ich weiß, dass dem Reich Gottes das keine Ehre macht, weil ich weiß, dass da Menschen verloren gehen und das auf Ewigkeit hin, trete ich für etwas ein vor Gott, weil ich weiß, er hat die Autorität, er besitzt die Kraft, etwas zu verändern und deswegen schaue ich weg von mir. Was hier sehr wichtig ist, ich schreibe das mal so hin, diese Fürbitte, trete für andere ein. Hier an diesem Punkt sehen wir auch, und davon bin ich auch überzeugt, dieser Punkt für andere einzutreten, wird erst so richtig effektiv, wenn wir in diesen Punkt 1 ein Stück weit vorwärts gegangen sind. ein Stück vorwärts gekommen sind. Wenn wir wissen, was Gottes Wille zu der oder der Situation ist, wird der Punkt 3 um vieles effektiver. Ich weiß es nicht genau und bin auch selber nicht so weit, dass ich sagen kann, dass die Fürbitte erst beginnt, wenn wir den Willen Gottes wirklich herausgefunden haben. Das wage ich jetzt nicht so zu definieren, weil ich glaube, vieles, was den Willen Gottes betrifft, können wir einfach aus dem Wort auch ablesen. Es gibt vieles, wo ich jetzt nicht explizit fragen muss, Herr, wie denkst du jetzt darüber? Es gibt Dinge, sollen Leute gerettet werden oder nicht gerettet werden, finde ich in der Bibel. Ich will, dass alle Leute zur Erkenntnis von Wahrheit kommen. Also von daher gibt es schon einen großen Aspekt, wo ich sage, gemessen deines Willens, den ich jetzt schon weiß aus deinem Wort, trete ich für die und die Situation ein. Aber es gibt da auch noch eine tiefere Schicht, wo man sagt, es gibt ein spezielles Problem mit Bruder A oder Schwester B oder mit der Stadt oder mit meinem Land oder mit irgendetwas anderem. Herr, wie willst du, dass wir beten? Was ist dein Wille zu unserer Regierung? Willst du, dass wir beten, dass sie nochmal gewählt wird? Oder willst du, dass wir darum beten, dass jemand Neues an die Regierung kommt? Oder solche Dinge. Es ist sehr, sehr wichtig, findet den Willen Gottes heraus, um in dem Punkt 3, Fürbitte, das Eintreten vor Gott, effektiv zu sein. Und einen Aspekt, den ich noch nennen möchte bei diesem dritten Punkt, bei Fürbitte, ich glaube, hier in diesem dritten Punkt, Fürbitte, verbirgt sich für mich auch die Gabe, der Dienst und das Amt von Gebet. Ich glaube, das komme ich nachher noch drauf auf das Letzte, dass es, und habe dann auch noch eine Bibelstelle, an der ich euch das nochmal zeigen möchte, dass im Allgemeinen den Willen Gottes suchen, sich ausgießen vor Gott und der Aspekt Danksagung etwas sind, die erstmal pauschal auf alle zutreffen. Fürbitte bis zu einem gewissen Maß geht auch jeden etwas an, aber es gibt auch eine Fürbitte, eine Art Gebet, wo Leute sagen, ich glaube, das ist meine Berufung. Ich glaube, das ist mein Amt von Gott, das ist das, was Gott mir gegeben hat, was ich tun soll. Und deswegen möchte ich auch in diesem Punkt noch etwas ergänzen und etwas mit hinzubringen, ein Gedanke, der ist, wirkliche Fürbitte hat nicht nur etwas damit zu tun, dass wir Gottes Willen in der Lage sind, Gottes Willen herauszufinden. Richtige Fürbitte, wo ich mich aufgebe für andere, hat auch was mit geistlicher Reife zu tun. Es hat auch was damit zu tun, inwieweit bin ich bereit, meinen Eigenwillen aufzugeben, inwieweit bin ich bereit, für andere einzustehen und meins hinten anstehen zu lassen. Also dort finden wir auch, gerade wenn Leute sagen, Mensch, das ist mein Ding, Fürbitte zu beten, für andere einzutreten, im Gebet auch zu kämpfen, im Gebet auch Schlachten zu schlagen, das wird nicht, wenn du dort in dieses Gebiet reingehen willst und sagst, dort schlägt mein Herz, kann ich dir versprechen, wird Gott auch dein Herz prüfen bezüglich deiner Motivationen, bezüglich deines Charakters, bezüglich deines Miteinanders auch mit den Geschwistern. Also dort glaube ich, ist es, manche denken das nicht so richtig, weil man denkt, wenn man in einem öffentlichen Dienst steht, da kommt es schon sehr auf den Charakter an. Wenn man jetzt was leitet oder so und damit man mit Leuten nicht unrecht umgeht, da braucht es schon sehr charaktermäßig, dass man dann sagt, ein guter Leiter ist auch demütig und ist auch liebevoll oder irgendwas, da kommt es auf Charakter an. Aber wenn ich mich in dem Bereich, da bin ich ja auch zum Beispiel, geh in dein Kämmerlein und bete. Also Fürbitte findet auch nicht nur in der Öffentlichkeit statt, vieles im. Und da kommt es doch nicht so drauf an, kommt es denn da so sehr auf meinen Charakter drauf an? Und ich behaupte ja, weil du dann nämlich anfängst, deinen Willen zu beten. Du kannst dann ganz stark und viele Stunden im Gebet verbringen und betest deinen Willen. Herr, ich will das. Und Jesus hat gesagt, nicht ich, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Und wenn ich bete, wirklich bete, in der Tiefe, das ernst meine, dein Wille geschehe, dann kann ich dir versprechen, das funktioniert nicht, wenn nicht dein Ich gestorben ist. Auch nicht im Gebet. Das hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun, weil Gott sieht das Herz. Und deswegen ist dieses Thema Fürbitte auch etwas, was wirklich auch geistliche Reife erfordert und wo es auch ein Aspekt ist, mal zu schauen, wie sieht es denn mit meinem Herz und mit meiner Motivation aus. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, Danksagung. Diese Danksagung bezieht sich nicht nur auf etwas, was ich empfangen habe. Das ist also das, was ich zu dem Thema Danksagung, weil sonst sagt, muss man jetzt nicht viel sagen. Sagen, ja, sei dankbar. Und das gehört sich einfach so. Aber ich möchte das einfach erweitern und sagen, das eine, hoffe ich mal, dass das unter uns klar ist, Danke zu sagen für etwas, was ich empfangen habe. Weil, mal abgesehen von der Bibel, das ist schon rein anstandsmäßig, gehört sich das so, dass wir für etwas Empfangenes Danke sagen. Aber das, was die Bibel hier meint mit Danksagung, meint sie an dieser Stelle mit diesem Wort, meint sie vielmehr auch eine innere Einstellung und eine Haltung der Dankbarkeit der Sache und dem Herrn gegenüber. Zum einen der Sache, wir haben gebetet und wir haben etwas empfangen, wir haben für das Grundstück gebetet, haben es empfangen und wir haben gesagt als Gemeinde, wir müssen echt Gott danken. Aber wenn wir es nicht empfangen hätten, hätten wir auch noch Grund zum Danken. Und das ist das, was Gott mit dieser Danksagung meint. Du hast nicht alleine einen Grund, erst dann zu danken, wenn du vom Herrn was empfangen hast, sondern auch für den Herrn selbst. Wir sind als seine Geschöpfe angehalten und aufgefordert, ihm zu danken, wie er ist, wer er ist, dass er uns geschaffen hat, dass er uns liebt, was er für uns getan hat. Das heißt, mit anderen Worten, Danksagung ist nicht alleine nur für was Empfangenes, sondern auch im Lobpreis, in der Anbetung. Also dort kommt ganz stark das Ganze, was uns ja vielen von uns auf dem Herzen ist, die ganze Lobpreisgeschichte, die ganze Geschichte, dort die Gegenwart Gottes auszubreiten, das ist eine Haltung, die wir im Gebet mit an den Tag legen sollen. Also ich schreibe das mal hier hin, als viertes, mal als wichtigen Bestandteil, dankt ihm. Also ich will das, also Gott, also ich will damit hin, dankt nicht nur für Dinge, die ihr empfangen habt, weil ich halte das für selbstverständlich, sondern macht es zu einem Lebensstil. Da fordert Paulus die Gemeinde auf, dass wir ihm danken. Und wenn wir das tun, wenn wir ihm danken, dann hat das auch etwas damit zu tun, dass wir von uns wegschauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, der in Danksagung mit beinhaltet ist und auch ein ganz, eine ganz hilfreiche Sache, dass wir uns nicht nur um uns selbst drehen. Weil ich behaupte, wenn du dich zu sehr um dich selbst drehst, mit deinen Anliegen, mit deiner Gesundheit, mit deiner Familiensituation, mit deinen Problemen, mit deiner Arbeitssituation, wobei du sollst und wir sollen darüber dafür beten und so weiter. Also es ist nicht, dass Gott sagt, was dich betrifft, das ist nicht so wichtig. Ich will sagen, nicht alleine das. Wenn wir uns zu stark auf das konzentrieren, auf uns, dann behaupte ich, ist der Teufel in der Lage, uns relativ leicht um den Finger zu wickeln. Relativ leicht uns wegzuziehen auf irgendwelche egoistischen Bahnen und weg von dem, was er eigentlich will. Deswegen halte ich das für so wichtig, dass wir nicht nur auf uns, durch das Danksagung sind wir, es ist eigentlich ein praktischer Schritt, dass wir ein Stück von uns wegschauen und auf ihn hinschauen. Und das kommt ja ein ganzes Stück auch in den Punkt Fürbitte von uns wegschauen, in dem Punkt 1, wir suchen zuerst Gottes Willen, kommt das ja auch zum Ausdruck. Und eine Kernaussage zu dem letzten Punkt ist, man kann den Herrn preisen, ob es einem gut geht oder nicht. Das ist ein Fakt. Und probier's, dass du dadurch Dinge, dass sich dadurch lösen werden. Im Danken, da liegt Segen. Und Anbetung und Danksagung hängen nicht in erster Linie mit beantworteten Gebeten zusammen, sondern mit dem Wesen Gottes. Darum geht's. Wir sagen Danke und beten ihn an wegen ihm, nicht wegen Dingen, die wir bekommen haben. Ja, und wenn wir das, ich denke, dass ich das gut sein lasse für heute, dass wir das sehen, aber wenn wir das betrachten, kommt etwas mit hinzu, wo ich im Psalm 149 den Vers, den eigentlich viele kennen, im Vers 6, dass ein Loblied, wenn ein Loblied auf Gott erklingt, wir Dank sagen, Dank kommt aus unserem Mund, wir gleichzeitig ein zweischneidiges Schwert in unserer Hand halten. Also, wenn wir in dieser Art und Weise beten, bleibt es nicht ohne Wirkung. Und das ist ja das, was wir gerne haben. Wenn wir beten, sagen wir wollen gewinnen und wir wollen im geistlichen Kampf vorwärts, wir wollen im Gebet mächtige Schlachten schlagen. Und das wollen wir und das will ich auch. Aber die Bibel sagt dann, geht mal nach dem, was ich sage. Wenn ihr dieses zweischneidige Schwert, wo ihr effektiv in der Fürbitte sagt, im Namen Jesus, wir lösen das über dieser Person, dann solltest du wissen, wie Gott darüber denkt. Wenn du wirklich weggucken kannst von dir, dann hast du dich sicherlich ausgegossen bei Gott. Weil dieser Punkt ist drin, weil Gott sagt, mir geht es auch um dich. Es ist keine Frage, du darfst dich vor mir ausgießen. Aber bei manchen besteht letztendlich das Gebetsleben nur aus diesem Punkt. Das hat viele Facetten. Ja, da sage ich mal bitte, da sage ich mal danke und irgendwie, aber am Ende ist es ich, gieße mich. Das darfst du und das sollen wir. Aber halt nicht nur, das sind 25% von dem, was Gott mit uns tun möchte und wozu Paulus auch die Gemeinde ermahnt. Und eine andere Stelle formuliert das Paulus im Brief an die Gemeinde in Philippi, Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundtun. An dieser Stelle werden exakt dieselben Worte verwendet, wie ich sie euch vor uns aus dem 1. Timotheus 2, Vers 1 vorgelesen habe. Sorgt euch um nichts und dann kommt dieses Wort, gießt euch vor dem Herrn aus und fleht, findet heraus, was Gottes Wille ist und seid dankbar, dankt ihm. Also auch an einer anderen Stelle, sorgt euch um nichts, sondern in allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kundtun. Eine kleine Frage, die ich mich dargestellt habe, warum bei diesem Vers als Parallelstelle zum 1. Timotheus das Wort Fürbitte fehlt. Das weiß ich nicht, kann ich theologisch nicht ganz erklären, aber ich denke vielleicht auch, hier ist ein ganz starker Aspekt drin, dass das wirklich auch ein Amt und ein richtiger Dienst sein kann. Aber all das andere, wo du sagst, es ist vielleicht ein richtiger Fürbittedienst, haben vielleicht nicht alle in der Gemeinde. Wobei wir schon alle für eine Sache gemeinsam eintreten sollen, das ist völlig klar. Aber das andere, euch ausschütten vor dem Herrn, seinen Willen suchen und das in einer Dankbarkeit und nicht nur für Dinge, die ihr empfangen habt, sondern prinzipiell für ihn, wer er ist und seine Art, sein Wesen. Das, glaube ich, ist etwas absolut Allgemeines und Pauschales, was alle angeht. Und das ist die Art und Weise, wenn wir das verinnerlichen und darin wachsen, dann werden unsere Gebete auch wie dieses zweischneidige Schwert sein in unserer Hand und werden in der sichtbaren wie in der unsichtbaren Welt Dinge verändern. Amen.